Wir sind jetzt mal beim Betrachten der messianischen Prophezeiungen auf das erste Kommen des Erlösers bis Hosea gekommen. Und zwar haben wir ausführlich Hosea 3 betrachtet, diese interessante Prophetie über die lange Zeit der Staatenlosigkeit Israels. Und jetzt lesen wir einige Verse aus Kapitel 5 und 6. Könnte jemand vorlesen in Hosea 5, Verse 13 und folgende bis und mit Kapitel 6, Vers 3.
Ephraim sah seine Krankheit und Juda sein Geschwür. Da ging Ephraim nach Assur und sandte hin zum König Jareb. Der aber kann euch nicht gesund machen und wird euch von eurem Geschwür nicht helfen. Denn ich bin wie ein Löwe für Ephraim und wie ein Junglöwe für das Haus Juda. Ich zerreiße und gehe davon. Ich trage weg und niemand errettet. Ich kehre zurück an meinen Ort, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. In ihrer Not werden sie mich suchen. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren, denn er hat zerrissen, er hat uns auch heilen. Er wird uns auch heilen, er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten, dass wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns ihn erkennen, ja, lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt.
Ja, bis dahin. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass die Geschichte von Hosea, seine persönliche Geschichte, ein Abbild war von Gottes Geschichte mit Israel. Hoseas Frau wurde ihm untreu und das war eine Illustration für Israel und ganz besonders für die 10 Stämme Israels, die durch Götzendienst Gott gegenüber und seinem Bund am Sinai gegenüber untreu geworden waren. Und dann haben wir aber gesehen in Hosea 3, dass der Prophet den Auftrag bekam, seine Frau Gomer auf dem Sklavenmarkt wieder freizukaufen. Die wurde dort angeboten. Er hat sie gekauft und dann hat er ihr gesagt, jetzt soll die weitere Ehezeit so sein, dass wir keinen ehelichen Verkehr haben werden. Und dann haben wir gesehen, das wurde verglichen mit dieser Zeit der letzten 2000 Jahren, als das jüdische Volk nicht mehr in Götzendienst fiel, wie das ständig das Normale war durch die ganze Geschichte des Alten Testaments hindurch. Kein Götzendienst und dennoch keine Beziehung zum Messias. Wir können das vielleicht nochmals lesen, Hosea 3, Vers 4. Und 5.
Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne Königsbeichen und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer und ohne Wildsäule und ohne Ephod und Teraphim. Danach werden die Kinder Israel umkehren und Jehova ihren Gott und David ihren König suchen und sie werden sich zittern und wenden zu Jehova und zu seiner Güte am Ende der Tage.
Ja, also hier wird die vergangene Zeit von 2000 Jahren ohne Staat beschrieben, viele Tage ohne König und ohne Fürsten. Aber dann steht weiter auch ohne Bildsäule, also ohne Götzenbilder und ohne Teraphim. Teraphim haben wir letztes Mal erklärt, das sind Hausgötzen, Götzen für den Ahnenkult. Und das ist das Erstaunliche. Das jüdische Volk, das orthodoxe Judentum durch die 2000 Jahre hindurch, seit der Verwerfung des Messias, ist nicht mehr in den Götzendienst zurückgefallen. Und trotzdem, sie hatten ein Problem mit dem Messias. Und da wird gesagt, nach dieser langen Zeit, ohne König und ohne Fürst, ohne Staat, danach, Vers 5, werden die Kinder Israel umkehren, oder man kann auch übersetzen, zurückkehren. Das heißt, wieder in ihr Land zurückkehren, dann werden sie den Herrn suchen, eine wirkliche Beziehung suchen und David ihren König suchen. Und schon die rabbinischen Kommentatoren aus dem Mittelalter erklären, ganz in Übereinstimmung mit uns, David, ihr König, das ist der König Messias. Aber jetzt ist klar, wenn Israel als Volk erst in der Endzeit, wenn sie wieder zurückkehren in ihr Land, beginnen, David, ihren König, den Messias zu suchen, dann hatten sie in der Zeit davor ein Problem. Eben, es war eine Zeit ohne Götzendienst, aber es war auch eine Zeit, wo die Verbindung mit Gott und mit dem Messias nicht da war. Genauso wie diese Ehe zwischen Hosea und Gomer. Sie waren zwar ein Ehepaar, aber sie hatten eine gewisse Zeit keinen Verkehr, keine eheliche Gemeinschaft. Und das Erstaunliche ist aber, eben der Kaufpreis wurde zuerst bezahlt. Hosea zuerst auf dem Sklavenmarkt Gomer freigekauft. Und dann kam diese Zeit der fehlenden Gemeinschaft. Und genauso ist es, der Jesus, der Messias, ist gekommen vor 2000 Jahren und er hat am Kreuz bezahlt. Wie das Jesaja 53 erklärt, dass er um unsere Übertretungen willen verwundet war und dass wegen der Übertretung meines Volkes, sagt Gott, hat ihn Strafe getroffen. Das heißt, der Kaufpreis wurde schon bezahlt vor 2000 Jahren, aber da kam diese Zeit eben der Staatenlosigkeit und der Abwesenheit von Götzendienst. Und wann soll diese Umkehr stattfinden? Können wir das nochmals herausarbeiten? Was sagt Hosea 3, Vers 5? In welcher Zeit wird das stattfinden? Jawohl. Und wie würdest du diesen Ausdruck erklären, wenn dich jemand fragt, was heißt das Ende der Tage? Ist das der Weltuntergang oder?
Nein, der Endzeit.
Also, ja, Endzeit ist in dem Fall auch nicht das gleiche wie der Weltuntergang. Wie würdest du das erklären?
Vor der Wiederkunft des Herrn Jesus.
Aber warum ist es dann das Ende der Zeit?
Vor dem tausendjährigen Reich. Am Ende der Gnadenzeit.
Ja, genau. Man kann sagen, am Ende dieser langen Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Das ist das Ende der Zeit. Nicht das Ende der Weltzeit überhaupt, sondern das Ende dieser Zeit. Das heißt also, diese Rückkehr ins Land, das soll in der Zeit geschehen, wenn der Messias zum zweiten Mal kommt. Und da soll auch diese Rückkehr zu Gott und zum Messias stattfinden. Das Volk Israel, das jüdische Volk, sollte noch im Unglauben in das Land der Vorfahren wieder zurückkehren, was sich ja in unserer Zeit erfüllt hat, aber ebenso, dass sogar der größte Teil des Volkes in Israel sich als nicht orthodox bezeichnet. Also orthodox bezeichnen sich nur 20-30%. Und die anderen sagen, wir sind Agnostiker oder sogar Atheisten. Agnostiker, das sind die Leute, die sagen, man kann nichts wirklich wissen, was gilt, was richtig ist, oder als traditionell. Aber es ist genauso, wie das Hesekiel 36 vorausgesagt hatte. Sie würden in einem unreinen Zustand ins Land zurückkehren. Können wir das kurz aufschlagen? Hesekiel 36. Ezekiel 36, liest jemand mal Vers 20.
Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn, die mussten aus seinem Land ausziehen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entweiht hatte unter den Heidenvölkern, zu denen es gekommen ist.
Also hier geht es um die Juden in der Zerstreuung weltweit unter den Völkern, dass sie durch ihr Verhalten Gottes Namen verunehrt haben. Und nun sagt Gott, aber obwohl das so war, werde ich mich jetzt für sie einsetzen. Lies mal weiter.
Darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr. Nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen.
Also hier geht es darum, Gott zeigt also, dass er ein Gott ist, dessen Zusagen und Verheißungen eben wahr sind. Gott hat versprochen, dass er Israel nie aufgeben würde. Das war nicht abhängig von ihrem Verhalten. Und darum hat er dieses Volk wieder gesammelt und in unserer Zeit in ihr Land zurückgeführt, damit die Heidenvölker Gott, den wahren Gott, erkennen könnten. Durch dieses bedeutende Ereignis der modernen Weltgeschichte. Und jetzt kommt Vers 25 und Vers 27.
Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Und ihr sollt in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein. Und ich will euch befreien von allen euren Unreinheiten.
Ja, bis dahin. Also hier wird klar, dass Volk wird erst gereinigt werden, wenn es im Land ist. Und darum kann man ganz einfach Leute widerlegen, die sagen, das mit Israel heute hat nichts zu tun mit der Bibel. Denn das jüdische Volk müsste sich ja zuerst bekehren und dann würden sie ins Land zurückkehren. Aber die Bibel lehrt etwas ganz anderes hier. Sie sagt, nein, sie kommen im unreinen Zustand ins Land zurück, aber das ist Gottes Wirken. Und zwar so, dass die Heidenvölker Gott dabei erkennen können als den Gott, der in der Geschichte handelt. Und dann im Land wird er sie reinigen. Und das ist eigentlich noch zukünftig, das wird nach der Entrückung der Gemeinde dann stattfinden, dass eine Erweckung stattfindet in Israel. Und schließlich wird ein Drittel der Bevölkerung zum Glauben kommen. Das verheißt Sacharja 13, Vers 8. In den schlimmsten Umständen, schlimmsten Gerichten wird diese Erweckung stattfinden, diese Umkehr eben am Ende der Tage. Und sie werden den Messias erkennen und werden, wenn er dann schließlich sogar persönlich erscheinen wird, auf dem Ölberg, werden sie ihn empfangen mit Weinen. Können wir dazu noch lesen? Sacharja 12, Vers 10.
Den sie durchbohrt haben. Und und wehklagen wird das Land jedes Geschlecht besonders.
Jawohl, bis dahin. Also hier wird gesagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden erkennen, dass der Herr Jesus eben schon einmal da war. Da wurde er durchbohrt und werden weinen und wehklagen, dass sie ihn damals verworfen haben, nicht erkannt haben. Das ganze Land, heißt es, wird wehklagen. Vers 12. Und wehklagen wird das Land. Das ganze Land Israel ist damit gemeint. Und das hilft uns jetzt, um die gelesenen Verse in Hosea 5 besser zu verstehen. In Hosea 5, Vers 13 haben wir gelesen von den 10 Stämmen. Die werden hier genannt Ephraim, nach dem führenden Stamm. Ephraim sah seine Krankheit und Juda sein Geschwür. Und Ephraim ging nach Assyrien und sandte zu dem König Jareb. Das bezieht sich auf das Gericht über die 10 Stämme, die ja wegen ihres Götzendienstes nach Assyrien deportiert worden sind, 722 vor Christus, und dann in den weiteren Jahrhunderten nicht mehr zurückgekehrt sind. Aber da wird auch Juda erwähnt. Das bezeichnet eben die zwei Stämme im Süden, Juda und Benjamin. Der führende Stamm war eben Juda, darum wird das Juda genannt. Die haben sich auch versündigt. Auch da wird von ihrem Geschwür gesprochen. Und die schlimmste Sünde Judas war schließlich die Verwerfung des Messias, dass er im Jahr 32 nach Christus gekreuzigt wurde. Und so wurde Gott eben zum Richter, sowohl für die 10 Stämme als dann auch für die 2 Stämme. Lies jemand Hosea 5, Vers 14 nochmals? Hosea 5, 14.
Denn ich bin wie ein Löwe für Ephraim und wie ein Junglöwe für das Haus Juda. Ich zerreiße und gehe davon. Ich trage weg und niemand errettet.
Jawohl. Also, Juda hat eigentlich ein doppeltes Gericht erlebt. Ab 606 bis 582 vor Christus wurden die Juden deportiert nach Babylonien in die Gefangenschaft. Also 606 vor Christus, ja. Aber nach einigen Jahren, nach einigen Jahrzehnten, durften sie wieder zurückkehren in ihr Land. Die 10 Stämme, die kamen nicht mehr zurück. Warum kamen die 2 Stämme zurück? Weil Gott ja verheißen hatte, schon in 1. Mose 49, Vers 10 haben wir das gesehen, durch Jakob, dass aus dem Stamm Juda der Messias kommen würde. Und so musste Juda nochmals zurück ins Land, um dem Messias im Land zu begegnen. Aber dann wurde der Messias verworfen. Und als Folge wurde Juda dann weltweit zerstreut, ab dem Jahr 70 nach Christus. Und jetzt haben wir hier eine ganz interessante Prophetie, Vers 15. Da hören wir die Stimme Gottes, beziehungsweise die Stimme des Messias.
Ich werde davon gehen, meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen werden. In ihrer Drangsal werden sie mich ernstlich suchen.
Jawohl. Der Messias sagt, sie müssen gerichtet werden. Ich bin ihnen, Juda, wie ein Löwe. Niemand wird erretten. Aber er selber sagt von sich, ich gehe weg an meinen Ort, aber nicht für ewig, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen. Das heißt also, er geht weg von hier, von dieser Erde, und das wird so lange dauern, bis die Zeit kommt, wo Juda Gott suchen wird. Was wir gefunden haben in Kapitel 3, Vers 5, am Ende der Tage werden sie den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Das heißt also, ich gehe weg, bis zu einem zweiten Wiederkommen, aber das ist dann die Zeit, wenn sie mich suchen, wenn sie Buße tun. Jemand wollte was fragen, ganz da hinten?
Ja, können wir da dran denken, der 2. Korinther 3. Da lesen wir ja bis auf den heutigen Tag, wo Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen.
Ja, wir können das kurz aufschlagen. 2. Korinther 3, Vers 15. Lies doch vielleicht schon Vers 14.
Aber ihre Sinne wurden verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt die Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Vers 15. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan werden. Ich denke, dass es jetzt in diese Zeit dann hineinfällt, wo sie sich wirklich zum Herrn bekehren. Und das finden wir ja auch in dem Hosea, Kapitel 3, Vers 5. Wo sie dann mit zitterndem Herrn und zu seiner Gnade kommen in letzter Zeit.
Jawohl, das ist diese Umkehr. Wenn sie zum Herrn umkehren, wird diese Decke weggenommen. Also 2. Korinther 3 sagt, dass das jüdische Volk, das heißt die Masse, eine Verstockung erlebt hat, eine Verblendung. Es ist wie wenn eine Decke auf ihrem Gesicht liegt, auf ihrem Herzen. Und selbst wenn man das Alte Testament liest, man versteht es nicht, was es bedeutet im Blick auf den Erlöser. Aber wenn Israel umkehrt zum Herrn, wird diese Decke weggenommen und das Licht kommt wieder, sodass es dann in Vers 18 heißt, 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja, also diese Zeit der Verblendung, das ist die Zeit jetzt, aber es wird die Zeit kommen der Umkehr. Und wir hören also die Stimme des Herrn Jesus in Hosea 5, Vers 15. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen, um mein Angesicht suchen. Und wann wird das sein? Was sagt dieser Vers? In ihr Bedrängnis, in ihrer Not. Das ist die große Drangsalszeit. So nennt die Bibel die 3,5 Jahre unmittelbar vor dem Kommen des Herrn Jesus als König und Richter der Welt. Und dazu lesen wir Sacharja 13, Vers 8. Wir haben ja eben gelesen Sacharja 12. Das ist ein Zusammenhang. Das ist eigentlich alles zusammengehörend. Sacharja 12, 13 und 14. Jetzt lesen wir aus Kapitel 13, Verse 8 und 9.
Und es wird dem ganzen Land geschehen, spricht der Herr. Zwei Teile davon werden ausgerottet, verscheiden, und nur der dritte Teil davon bleibt übrig. Und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert, und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Der wird meinen Namen anrufen, und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, er ist mein Volk, und er wird sagen, der Herr ist mein Gott.
Ja, also das jüdische Volk kommt in Drangsal, die wird hier verglichen mit einem Schmelzerofen. Wie man Gold eben im Feuer läutert oder Silber im Feuer läutert, so wird Israel geläutert werden. Und in dieser größten Not, wenn der Nahostkonflikt als ein Weltkrieg explodieren wird, da wird dieser Drittel zur Umkehr kommen. Und es wird dann eine wirkliche Beziehung wieder entstehen. Gott sagt, ich werde sagen, es ist mein Volk, und das Volk wird sagen, der Herr ist mein Gott. Ja, und das zeigt uns wieder einmal, wie wichtig Not und Leiden ist, um umzukehren und Gott zu erkennen. Eigentlich würde ja Gott uns auch zur Umkehr rufen, ohne dass wir durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Aber viele könnten von uns erzählen, von sich erzählen, dass sie gerade durch besondere Nöte im Leben überhaupt zur Umkehr und zum Glauben gekommen sind. Und auch da mit Israel wird das so sein, sie werden durch die größte Not gehen, wo man auf niemanden und auf nichts mehr vertrauen kann. Und dann werden sie, wenn alle Stützen gebrochen sind, dann werden sie den Herrn suchen. Ja?
Ich habe nochmal eine Frage. Das muss man auch nicht so verstehen, dass das erst, wie wir gesagt haben, am Ende der Tage geschieht, sondern es geschieht doch auch jetzt schon, und ich sehe darin Gottes Gnade, dass er jetzt schon an diesem Volk wirkt, dass es jetzt schon messianische Gemeinden gibt, die zu ihm umgekehrt sind, dass es nicht so ein Übergang ist wie 0 und dann plötzlich 1, sondern ein fließender Übergang, dass Gott also an seinem Volk arbeitet und es schon zurüstet. Und das erleben wir.
Gut, das erleben wir eigentlich schon seit 2000 Jahren.
Ja, aber seit ungefähr 150 Jahren doch sehr viel intensiver.
Genau, aber eben es ist so, dass der Apostel Paulus erklärt ja in Römer 9, dass es zu allen Zeiten einen Überrest der nach Wahl der Gnade gibt. Und so waren all diese Juden, die im ersten Jahrhundert an den Herrn Jesus als Messias geglaubt haben, die gehörten zu diesem Überrest Israels, nach Wahl der Gnade, wie es in Römer 9 beschrieben ist. Und das waren nicht wenige im ersten Jahrhundert, denn die Brüder um Jakobus herum in Apostelgeschichte 21 sagen zu Paulus, siehe wie viele Zehntausende, im griechischen Myriaden, von Juden es gibt, die glauben und sind alle Eiferer für das Gesetz. Also das waren Zehntausende, aber im Vergleich zum ganzen Volk, das mehrere Millionen umfasste damals, war das eben nur ein kleiner Überrest. Und dann aber das Traurige, in den weiteren Jahrhunderten sieht man, immer haben sich Juden bekehrt, aber es waren wenige, sehr wenige. Es war eben nur ein kleiner Überrest und tatsächlich ab dem 19. Jahrhundert kam eine Wende, insofern, dass sich plötzlich viel, viel mehr Juden begannen zu bekehren. Aber wichtig ist, dass wir bedenken, alle diese Juden, die sich bekehrt haben seit dem 1. Jahrhundert bis heute, die gehören zur Gemeinde. Und sind mit den nichtjüdischen Gläubigen aus allen Völkern zusammen verbunden zu einem Leib. Und wenn die Entrückung der Gemeinde stattfinden wird, dann werden alle gehen. Auch alle messiasgläubigen Juden in Israel, alle in Kanada, in Frankreich, in Deutschland, ja, überall in der Welt, wo es sie gibt. Und dann wird eben diese Zeit kommen, wo Israel als Nation durch diese Not hindurchgehen wird und ein Drittel schließlich zum Glauben kommen wird. Also darum ist an sich, können wir einerseits die Kontinuität sehen, ja, die schon jetzt läuft, und andererseits können wir doch zwei ganz klar abgegrenzte Zeiten unterscheiden, die Zeit der Gemeinde bis zur Entrückung und dann diese Geschehnisse nachher mit diesem Drittel, der zum Glauben kommen wird und dann wirklich Israel, das wahre Israel hier auf Erden sein wird. Das ist das, was Paulus dann in Römer 11 sagt. Können wir das auch noch kurz aufschlagen? In Römer 11 wird ja das Geheimnis der Verblendung Israels erklärt. Liest jemand die Verse 25 bis 27? Ja, bis 27. Ja, also hier wird über die Verstockung gesprochen, aber man beachte, es heißt nicht, Israel ist Verstockung widerfahren, sondern Israel zum Teil Verstockung widerfahren. Es war nie ganz Israel. Natürlich kann man sagen, aber in der Vergangenheit, das war immer der größere, der weitaus größere Teil, ja. Aber die Bibel sagt, nichtsdestotrotz, Israel zum Teil Verstockung widerfahren. Die, die nicht verstockt worden sind, das sind eben die, die zu dem Überrest nach Wahl der Gnade gehören. Aber dann wird hier erklärt, diese Verstockung geht, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Gott hat eine bestimmte Zahl von Menschen festgelegt, aus allen Völkern, die in dieser Zeit der Verstockung Israels zum Glauben kommen werden und den Messias erkennen werden. Und wenn diese Zahl voll ist, das weiß nur Gott, welche Zahl das ist, dann wird die Entrückung der Gemeinde stattfinden. Aber der Bibeltext sagt dann weiter hier, dann wird ganz Israel errettet werden. Dann wird eben diese Befreiung Israels kommen aus aller Not und die damit verbundene Umkehr. Man könnte sich allerdings hier fragen, wieso steht hier ganz Israel? Wie? Ja, wenn die zwei Drittel umgekommen sind, dann gibt es nur noch einen Drittel. Aber dann ist der Drittel alles, das ganze Volk. Ja, darum Römer 9 betont ganz ausgeprägt, nur ein Überrest wird errettet werden, auch wenn die Zahl der Kinder Israel wie der Sand des Meeres wäre. Nur ein Überrest. Und Kapitel 11 sagt, ganz Israel. Aber die mathematische Logik ist, der Drittel ist dann alles. Und darum heißt es hier, ganz Israel gerettet werden. Aber diese Unterscheidung muss man sehen, also die Zeit der Verstockung, das ist die Zeit, in der die Vollzahl der Nationen gesammelt wird und dann kommt die Rettung für Israel. Und wichtig ist jetzt dieses kleine Wörtchen bis. Israel, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis dass die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und dann kommt die Wende für Israel. Das bis. Und das haben wir, dieses bis haben wir auch gefunden in Hosea 5, Vers 15. Ich werde davon gehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen. Nicht ewig, nicht verworfen für immer, wie das manche sagen. Die Bibel sagt, nein, eine Zeit auf die Seite gestellt, bis. Und es gibt noch viel mehr Stellen, die von diesem bis sprechen. Ja, zwischendurch sehe ich, da gibt es noch Fragen da hinten. Da müsste ich jetzt nachschauen in den Kommentaren. Okay. Dann könnten wir das verschieben. Auf nächstes Mal zu dieser Stelle, was die Kommentare dazu sagen aus dem Mittelalter. Ja. Aber es ist ja eben so, viele messianischen Stellen werden im Judentum, also im orthodoxen Judentum, genau gleich gedeutet, wie wir das tun. Zum Beispiel auch die Stelle in Sacharja 12, die wir vorhin gelesen haben. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Da sagt der Talmud, das ist der Messias. Also das ist gar nicht die Diskussion, was die Stelle da aussagt. Es wird nur im Talmud diskutiert, was jetzt der Grund des Weinens ist. Das ist nicht, dort gibt es zwei Auslegungen, was der Grund des Weinens ist. Aber dass das der Messias ist, das ist klar. Ja, gut. Ja, aber das theoretische Verständnis im Judentum ist, diese Stelle spricht von dem Messias. Ja, und jetzt der nächste Schritt ist, und Jesus Christus ist der Messias. Das müsste man dann in der Diskussion eben klar machen. Ich glaube, der Apostel Paulus hat ja so argumentiert in Apostelgeschichte 17, hat er in der Synagoge von Thessalonich zuerst dargelegt, dass der Christus, griechisch Messias, leiden sollte. Ja, also er musste zuerst zeigen, dass wirklich das Alte Testament lehrt, der Messias sollte leiden. Und dann der nächste Schritt war, und dass dieser, der Jesus, den ich verkündige, eben der Messias ist. Das ist der nächste Schritt, ja? Aber du hast schon mal die gemeinsame Basis, man versteht Zachariah 12 gleich. Jesaja 53 wird ja auch gleich erklärt durch die alten Kommentare. Das ist der Messias, der dort beschrieben wird und leidet. Psalm 22 auch und so weiter. Aber jetzt gerade zu dieser Stelle müsste ich nachschauen. Gut. Noch eine Frage? Wir waren stehen geblieben bei den Stellen über Bies. Ich möchte noch eine Stelle zeigen in Matthäus 23. Das ist dieser denkwürdige Dienstag vor Karfreitag. Das beginnt übrigens in Kapitel 22, Vers 23. Das ist alles der gleiche Tag. Durch das ganze Kapitel 23 hindurch, da wurde der Herr Jesus durch verschiedene Gruppen im Judentum angegriffen und es wurde deutlich, dass die Führerschaft im Judentum ihn verwirft als Messias. Und dann, am Ende dieses Tages, sagt der Herr Folgendes. Matthäus 23, 37 bis 39. Kann das jemand lesen?
Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn.
Ja, also der Herr sagt, euer Haus wird euch Wüste gelassen werden. Was ist das, euer Haus?
Tempel.
Der Tempel, ja. Habayit, das Haus, das ist im Hebräischen der normale Ausdruck für den Tempel. Der Tempel wird verwüstet werden. Und der ist verwüstet geblieben jetzt durch die 2000 Jahre hindurch. Aber 1967, im Sechstagekrieg, konnte die israelische Armee den Tempelberg wieder erobern. Und so kam der Tempelberg wieder in jüdische Hand. Aber der Tempel ist noch nicht aufgebaut. Und der Herr sagt, euer Haus wird euch Wüste gelassen werden, bis in die Zeit, wo sie dann sprechen werden, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Das ist ja ein Zitat aus Psalm 118, Vers 26. Baruch haba, beshem Adonai. Das ist der Gruß für den kommenden Messias. Baruch haba, hier übersetzt mit gepriesen. Baruch heißt ja gepriesen oder?
Gesegnet.
Und als Redewendung, Baruch haba.
Willkommen.
Willkommen.
Willkommen in Israel.
Baruch ja. Haba, Baruch genau. Habaim. Baruchim habaim in der Mehrzahl. Willkommen, wenn es viele sind, mehr als zwei, zwei mehr. Ja, und so heißt also Baruch haba b'shem Adonai, das heißt willkommen, der da im Namen des Herrn erscheint. Und so sagt der Herr Jesus, euer Tempelhaus wird Wüste gelassen werden, bis in die Zeit, wo ihr bereit sein werdet, mich als Messias willkommen zu heißen. Und das ist schon eindrücklich. Im Judentum betet man seit 2000 Jahren jeden Tag um die Wiedererrichtung des Tempels. Es wurde nie mehr aufgebaut. War bis heute nicht möglich. Natürlich, die äußeren Fakten können wir ganz klar benennen. In den ersten Jahrhunderten wollten die Römer keinen Tempel mehr. Dann kam die byzantinische Zeit. Da wollte man auch keinen Tempel mehr. Man sagte, das Judentum sei auf ewig verworfen. Darum soll die Ruine soll das dokumentieren. Und dann kam die islamische Zeit, gerade nach dem Tod von Muhammad. 638 wurde Jerusalem erobert. Dann wurden diese zwei Moscheen, Felsendom und El-Aqsa, auf den Tempelplatz gestellt. Und die Muslime bis heute wehren sich mit Händen und Füßen gegen einen jüdischen Tempel. Aber der Herr hat das so vorausgesagt. Siehe, euer Haus wird euch Wüste gelassen. Bis in die Zeit, wenn ihr mich dann willkommen heißen werden. Aber dieses Wort bis ist so eindrücklich, nicht wahr? Und dann in Lukas 21 haben wir nochmals ein bis. An diesem selben Dienstag hatte der Herr dann auf dem Ölberg die Zukunft der Welt geschildert und Israels. Und was sagt ihr da in Lukas 21, Vers 24? Liest jemand?
Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer, während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit.
Jawohl. Also, hier sagt der Herr voraus, dass das jüdische Volk unter alle Nationen weggeführt werden wird. Was er dann ab dem Jahr 70 stattgefunden hat. Er sagt, das ist die Folge seiner Verwerfung. Und weiter erklärt er, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Und tatsächlich, durch all die Jahrhunderte hindurch, 2., 3., 4., 5., 6. Jahrhundert und so weiter, bis in die Neuzeit, war Jerusalem immer unter heidnischer Herrschaft. Nie mehr in jüdischer Hand. Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden bis in die Epoche, wo dann die Zeiten der Nationen zum Ende kommen werden. Wo also Gott den Völkern dieser Welt die Weltherrschaft wegnimmt und der Messias sie übernehmen wird. Wenn er kommt auf den Wolken des Himmels als Sohn des Menschen. Das ist ja die Belehrung von Daniel 7, wo die Weltreiche, die vier großen Weltreiche beschrieben werden. Und dann kommt in Daniel 7, Vers 14, der Menschensohn mit den Wolken des Himmels und übernimmt die Weltherrschaft. Und so sagt der Herr, also Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis eben diese Zeit der Nationen dann zum Abschluss kommen und dann wird der Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen. Wieder dieses bis. Und das hat sich so eindrücklich in der Geschichte erfüllt, Jerusalem ständig durch fast 2000 Jahre hindurch von den Heidenvölkern zertreten. Aber auch dieses Biest zeigt eben, Israel ist nicht für ewig auf die Seite gestellt, sondern nur für eine lange Epoche. Und jetzt in diesem Zusammenhang verstehen wir dann auch besser diese Gleichnisse des Herrn, zum Beispiel das Gleichnis von den Talenten. Können wir das mal aufschlagen in Matthäus 25. Er vergleicht sich mit einem reichen Mann, der in ein anderes Land geht. Und während der Zeit seiner Abwesenheit übergibt er seinen Knechten große Geldwerte mit Talenten, das können Silber- oder Goldtalente sein, und die müssen damit handeln, bis er dann zurückkehrt und mit ihnen abrechnet. Und das bezieht sich darauf, der Herr Jesus sagt, ich gehe weg in den Himmel und in dieser Zwischenzeit müssen seine Nachfolger treu für ihn arbeiten hier auf Erden, bis er dann wiederkommt und mit ihnen abrechnet. Liest jemand Matthäus 25, 14 und folgende.
Und legte andere 5 Zentner
Jawohl, und dann kommt der Nächste und so weiter. Also, es ist ganz klar, es geht also um Jesus Christus, Vers 14, denn gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und zwar übergibt er diese Habe, und man bedenke, ein Talent ist etwa 40 Kilo, also wenn das Goldtalente sind, kriegt er eine 5 Talente, 5 mal 40 Kilo Gold. Das ist schon ein beträchtlicher Betrag. Aber das alles wird verteilt nach seiner eigenen Fähigkeit. Sieht man das? Vers 15. Also Jesus Christus übergibt denen, die ihm nachfolgen, seine Knechte sind, gibt er entsprechend ihren Fähigkeiten, die sie haben, unterschiedliche Aufgaben. 5 Talente, das ist eine größere Aufgabe als 2 Talente, aber alle haben Aufgaben. Und ich meine, auch ein Talent ist immer noch nicht schlecht, 40 Kilo Gold, oder? Alle haben Aufgaben und müssen damit treu dem Herrn dienen. Und dann kommt er aber zurück und rechnet ab. Nun ist es ja interessant, dass es hier heißt, nach wie langer Zeit kommt ihr Herr zurück?
Lange Zeit.
Wo steht das?
Vers 19.
Jawohl. Das ist doch interessant, dieser Hinweis. Das macht klar, dass diese Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu nicht eine kurze Epoche sein sollte. Die Bibel deutet an, eine lange Zeit. Und der Apostel Petrus in 2. Petrus 3 macht klar, das wird sogar so lang sein, dass dann am Ende der Tage, in der Endzeit, Spötter kommen und die sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Jetzt warten wir schon so lange und er ist nicht gekommen, es ist nichts geschehen. Das macht klar, dass es eben nicht eine kleine Epoche sein sollte, sondern eine lange Epoche. Aber eben, das ist die erstaunliche Parallele zu Hosea 5. Ich werde zurückkehren an meinen Ort, bis sie eben zur Buße kommen. Und hier sagt er von sich selbst im Gleichnis, ein Mann, der in ein anderes Land reist und dann aber wieder zurückkehrt. In der Parallelstelle, in dem Gleichnis von Empfunden, können wir das noch dazu lesen, Lukas 19, das hat er zu einem anderen Zeitpunkt gesprochen, nämlich in Jericho, bei seinem letzten Gang dann nach Jerusalem hinauf. Liest jemand 19, Vers 11?
Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war, und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun: Ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Der rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Da kam der Erste und sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben.
Ja, und so weiter. Also, es ist ein ganz paralleles Gleichnis, allerdings ein wichtiger Unterschied. Hier kriegen alle den gleichen Geldwert. Jeder kriegt ein Pfund. Ja? In Matthäus 25 liegt mehr der Akzent darauf, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt und die sind verbunden mit unterschiedlicher Verantwortung. wem mehr gegeben ist, von dem wird auch mehr gefordert werden. Aber hier geht es einfach grundsätzlich darum, jeder hat eine Aufgabe und vor Gott ist jede Aufgabe gleich wertvoll. Aber es ist wichtig, dass wir treu sind in dieser Aufgabe. Nun, auch hier geht dieser hochgeborene Mann weg in ein anderes Land, um die Königwürde zu empfangen, und kommt dann zurück und er sagt in Vers 13, handelt, bis ich komme. Wieder dieses bis. Das ist also vom ersten bis zum zweiten Kommen des Herrn. Ja, das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Es gäbe noch mehr Stellen mit bis. Ja, genau. Genau. Das ist die Ablehnung des eigenen Volkes und die schicken ihm dann noch eine Gesandtschaft nach, die mitteilen soll, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und das war ja so, dass der Herr selber starb am Kreuz und er ging weg. Ist auferstanden und ging dann wieder zurück in den Himmel. Aber danach wurde ja das Zeugnis der Auferstehung Jesu speziell Jerusalem gegenüber verkündigt, ein Jahr lang. Und schließlich wurde Stephanus, dieser herausragende Zeuge, ermordet, wurde zum Blutzeuge, zum Märtyrer. Und damit wurde quasi mit diesen Blutzeugen wurde seine Gesandtschaft nachgeschickt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Damit mit dem Töten dieser Zeugen Jesu wurde quasi nochmals bekräftigt, was eigentlich bei der Kreuzigung herauskam. Kreuzige, kreuzige ihn. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ja, genau. Ja, genau. Genau. Aber immer wieder kommen zum Glauben, eben aus allen Bereichen, nicht nur Liberale, sondern auch Orthodoxe kommen zum Glauben und dann kommt für sie sofort die Versöhnung. Genau. Ja, gehen wir zurück zu Hosea und schauen uns jetzt an dieses schöne Gebet in Kapitel 6, dieses Bußgebet Israels in der Endzeit. Liest nochmals jemand Verse 1 bis 3. Jawohl. Und wenn man jetzt daran denkt, was das eben bedeutet, dieses, er hat zerrissen, er hat geschlagen, mit der ganzen Katastrophe des Untergangs von Jerusalem und dem Tempel und all den vielen Toten, die es gebracht hat. Allein im Jahr 70 sind ja über 1 Million Juden umgekommen. Und beim zweiten Aufstand gegen die Römer, 135, waren es nochmals etwas mehr als 1 Million insgesamt. Und wenn man denkt an all dieses Elend der jüdischen Geschichte in den weiteren Jahrhunderten, dann hat das eine unfassliche Bedeutung. Denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Jetzt weiterlesen, bitte.
Er wird uns nach 2 Tagen wieder beleben, am 3. Tage uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns den Herrn erkennen. Ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist so sicher wie die Morgendämmerung. Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt.
Ja, jetzt ist es ja so, dass das Buch Hosea ist poetisch geschrieben, in Verszeilen, im Hebräischen. Und die erkennen wir auch im Deutschen sehr gut, weil die hebräische Poesie ist gekennzeichnet durch 2 parallel gestellte Verse, Verszeilen, die inhaltlich miteinander einen Bezug haben. Nicht wahr? Denn er hat zerrissen und wird uns heilen, ist eine Zeile. Er hat geschlagen und wird uns verbinden. Das ist ein sogenannter synonymer Parallelismus. Also in zwei Verszeilen wird das Gleiche ausgedrückt mit anderen Worten. Und jetzt kommt wieder eine Verszeile. Er wird uns nach zwei Tagen wieder beleben. Und dann die nächste Zeile. Am dritten Tag uns aufrichten. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. Ja, also diese zwei Verszeilen drücken dasselbe aus. Nach zwei Tagen ist der dritte Tag. Und am dritten Tag ist eben das gleiche wie nach zwei Tagen. Also die Wiederbelebung aus dem Tod am dritten Tag. Und damit wird eben hier prophetisch angedeutet, die Auferstehung des Messias am dritten Tag, die ist die Grundlage für die künftige Auferstehung Israels als Volk. Und das führt uns natürlich zu dieser wunderbaren Prophetie in Hesekiel 37, wo der Prophet in der Vision ein breites Tal sieht, eine Emek, ein breites Tal voller Totengebeine, ganz vertrocknet. Und diese Totengebeine bedeuten Israel, wird dort gesagt. Und diese Totengebeine sprechen und sagen, unsere Hoffnung ist zugrunde gegangen. Avda tikvatenu. Zugrunde gegangen ist unsere Hoffnung. Und dann muss der Prophet weissagen, es geschieht ein gewaltiger Lärm und diese Knochen beginnen zusammenzurücken. Gebein an Gebein. Und in einer weiteren Phase kommen dann Muskeln und Sehnen darüber und schließlich auch obenher Haut. Aber es ist immer noch kein Leben da. Und in einer weiteren Phase kommt dann der Geist des Lebens in diese Getöteten hinein und sie stehen auf und leben. Und dann sagt Gott in Hesekiel 37, so werde ich eben sie aus den Nationen zurückführen in ihr Land. Es geht also um die Wiederherstellung Israels, die wird verglichen mit einer Auferstehung aus den Toten. Und dieser Ausdruck Avda tikvatenu, unsere Hoffnung ist zunichte, die drückt so eindrücklich aus. 2000 Jahre hat man in der Diaspora, in der Zerstreuung unter den Völkern gebetet, dass Gott uns doch zurückführen möge und auch den Tempel wieder errichten solle in unseren Tagen in Eile. Es sind Jahrhunderte vergangen und es ist nie nichts geschehen. Da kam das Jahrtausend und es ist nichts geschehen. Dann ging das Mittelalter vorbei und die Reformation kam. Hat nichts geändert am Schicksal der Juden. Kam die Aufklärungszeit und es hat auch nichts geändert. Man hat zwar gesprochen, man wolle den Juden mehr Rechte geben und sie als Bürger, als vollwertige Bürger anerkennen. Es hat nichts verändert. Und es war wirklich so, unsere Hoffnung ist vorbei. Und plötzlich im 20. Jahrhundert beginnen diese Knochen zusammenzurücken. Und zwar durch einen großen Lärm, durch diese schrecklichen Judenpogrome in Russland, Judenverfolgung unter Zar Alexander dem III. Da begannen die zusammenzurücken. Und Tausende von Juden kamen von Russland, aber die hatten kein nationales Empfinden untereinander. Einfach wie Knochen, die da aneinander sind. Und dann gab es aber arabischen Widerstand, schon sehr früh, das begann schon 1882, der erste Widerstand. Und wurde immer schlimmer, immer gefährlicher. In den 1920er Jahren hat man sich dann verbunden und hat gemeinsam die Haganah gegründet, als Selbstverteidigungsorganisation. Da kamen eben Muskeln über die Knochen. Und Sehnen, da begann eben ein Gemeinschaftsgefühl zu wachsen. Und schließlich kam es sogar zur Staatsgründung. Und da kam auch Haut oben her. Jetzt ist alles perfekt. Der Traum von 2000 Jahren Aber es ist kein Leben darin. Und das ist eben noch die zukünftige Phase, wo dann diese Umkehr kommen wird. Und das ist gleichzeitig eben die Auferstehung Israels. Aber begründet auf der Auferstehung des Messias. Und darum sagen sie, er wird uns nach zwei Tagen wiederbeleben, am dritten Tag uns aufrichten. Seine Auferstehung ist unsere Auferstehung. Und so werden wir vor seinem Angesicht leben. Fahren wir da weiter. Machen wir jetzt 20 Minuten Pause. Wir sind stehen geblieben in Hosea 6. Es geht um die Auferstehung Israels, die basiert auf der Auferstehung des Herrn. Nicht wahr? Der Gläubige kann ja sagen mit Paulus, Galater 2, Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Und das drückt ja der Gläubige auch durch die Taufe aus. Das Untertauchen ist das Bild eines Begräbnisses. Der Gläubige drückt aus, der Tod Christi war mein Tod. Und nun ist mein altes Leben, das ist vorbei. Aber genauso wie Christus auferstanden ist am dritten Tag, bin ich jetzt zu einem neuen Leben erweckt worden. Und darum wird der Täufling wieder aus dem Wasser herausgeholt. Also Tod und Auferstehung ist die Basis für das Glaubensleben. Das Alte vorüber, das alles ist neu geworden. Und Israel als erneuerte Nation eben wird auch auf der Grundlage der Auferstehung des Herrn Jesus eben als Nation auferstehen. Und darum hier, er wird uns nach zwei Tagen wieder beleben, am dritten Tag uns aufrichten. Ich habe Hesekiel 37 erwähnt, wir können das ganz kurz noch aufschlagen, eben diese eindrückliche Vision der Totengebeine. Es lohnt sich, das zu Hause zu lesen. Und nochmals diese mehreren Phasen der Wiederherstellung Israels in der Endzeit nachzuvollziehen. In Hesekiel 37, Vers 11, wird das alles gedeutet, was diese Totengemeine bedeuten. Lies das jemand?
Und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr, Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern hervorkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr.
Ja, also diese Gebeine sagen, wir sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Wir sind dahin oder abgeschnitten. Das drückt aus, dass im Lauf der Jahrhunderte eben unter den Juden auch die Desillusionierung um sich gegriffen hat. Gott hat zwar verheißen, wir werden eines Tages zurückkehren, aber all diese Jahrhunderte sind vergangen und nie war es möglich, dass wir wieder gesammelt worden wären aus allen Völkern. Und trotzdem, in unserer Zeit ist es Wunder geschehen. Und so wird das auch sein mit der Entrückung der Gemeinde. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber man hat doch schon in früheren Zeiten gesagt, Jesus Christus kommt wieder, aber es ist immer noch nichts geschehen. Und trotzdem, der Tag wird kommen, plötzlich wird auch dieses Wunder eben stattfinden. Die israelische Landeshymne, die beginnt ja mit Kol od balevav penima, solange im Herzen drinnen, in der jüdischen Seele noch eine Sehnsucht ist nach Zion. So lange ist unsere Hoffnung nicht verloren. Od lo avda tikvatenu, tikvat shinot alpaim, die Hoffnung von 2000 Jahren, dass wir wieder ein Freivolk sein würden, am chofshi be'arzenu, in unserem Land. Dieser Ausdruck, od lo avda tikvatenu, das ist genau aus Hesekiel 37 genommen. Da sagen sie, unsere Hoffnung ist verloren. Avdati kvatenu. Und in der Landeshymne sagen sie, odlo avdati kvatenu. Solange ist die Hoffnung nicht verloren, dass wir eben nach 2000 Jahren wieder ein Freivolk sind in unserem Land. Das ist also sehr schön, wenn man das weiß, dass die Landeshymne auf Hesekiel 37 anspielt. Und das Erstaunliche, die letzte Festung, die ja damals gefallen ist, nachdem Jerusalem schon zerstört war und der Tempel mehr als 1 Million umgekommen war. Welches war die letzte Festung, die schließlich noch gefallen ist? Masada. Und damit war der Widerstand gebrochen. Wo wird übrigens in der, nur zwischendurch, dann führe ich meinen Gedanken wieder weiter, wo wird in der Bibel der Fall von Masada geweissagt? 5. Mose 28. Vers 49 bis 68, das hat sich alles erfüllt, jeder Vers mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer und dann der weltweiten Zerstreuung der Juden. Liest jemand Vers 49 und folgende?
Der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde, das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst, ein Volk mit hartem Angesicht, das keine Rücksicht kennt gegen den Kreis und mit den Knaben kein Erbarmen hat. Es wird die Frucht deines Viehs und die Frucht deines Landes verzehren, bis du vertilgt sein wirst und dir nichts übrig lassen von Korn, Most und Öl.
Jawohl, also die kamen von Europa her, vom Ende des Festlandes her, das Reich ging ja bis nach Britannien, und der Feldherr, der eingesetzt wurde, kam ja sogar von Britannien, von England her. Und dann heißt es, eine Nation harten Angesichts, die Person des Greises nicht ansieht, des Knaben sich nicht erbarmt. Das wird auch von Josephus Flavius beschrieben, wie die Soldaten gegen die Bevölkerung losgingen. Ohne Erbarmung, kein Respekt vor dem Alter. Alles ohne Unterschied wurde abgemetzelt, beschreibt er. Und weiter heißt es, deren Sprache du nicht verstehst, Latein. Das hat man jetzt in Israel nicht verstanden. Die Verkehrssprache der Römer in Israel war nämlich Griechisch. Man hat fast keine lateinischen Inschriften in Israel gefunden aus der Zeit des ersten Jahrhunderts. Griechisch schon, Hebräisch, Aramäisch natürlich, aber fast keine Lateinisch. Deren Sprache du nicht verstehst. Und dann liest jemand Vers 52.
Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, bis deine hohen und festen Mauern, auf die du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Und sie wird dich belagern in all deinen Toren, in deinem ganzen Land, das der Herr, dein Gott, dir gegeben hat.
Jawohl. Also da wird klar, das wird nicht nur die Zerstörung Jerusalems sein, sondern das ganze Land. Und auch jede Festung wird im ganzen Land wird zusammengeschlagen werden. Und die letzte Festung mit die da eben auf einem hohen Felsplateau oben war, am Südende des Toten Meeres, Masada. Menschlich gesprochen, nicht zu erobern. Eben dieses gewaltige Felsplateau und dann nochmals die Schutzmauern. Und die Bibel sagt, in allen deinen Toren bist deine Mauern, die hohen und festen, auf welche du vertraust, in deinem ganzen Land gefallen sind. Auch in Masada. Und so hat sich das im Jahr 73 tragisch erfüllt. Und nun, in unserem Jahrhundert, oder in unserer Zeit, im 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert, kehrten die Juden zurück. Und da hat man auch vor einigen Jahrzehnten mit den Ausgrabungen von Masada begonnen. Und da hat man unter anderem die Synagoge in Masada gefunden, aus der Zeit des Untergangs. Und unter dem Synagogenboden hat man noch einen Überrest einer Hesekiel-Rolle gefunden. Nicht mehr vollständig, aber Hesekiel 37 war gerade noch da. Das ist schon eindrücklich. Wo die Totengemeinde sagen, Avda tikvatenu, unsere Hoffnung ist zugrunde gegangen. Und Gott sagt, nein, ich werde euch aus den Gräbern der Völker heraufführen in euer Land. Ja, so hat sich das erfüllt. Und wir sehen eben als Augenzeugen, was Gott heute wirkt und tut. Aber das kommt noch. Lesen wir nochmals Hosea 6, Vers 3. So lasst uns den Herrn erkennen. Ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Da wird das Kommen des Herrn Jesus verglichen. Womit? Mit anderen Worten gesagt? Wie?
Der Morgen früh.
Ja, mit dem Sonnenaufgang. Und in Malachi 4 wird ja das Kommen Jesu genannt, dass die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen wird mit Heilung in ihren Flügeln. Also ein Kommen wird beschrieben als die Sonne der Gerechtigkeit in den letzten Versen von Malachi. Malachi 3 bei den einen Bibeln, Malachi 4 bei anderen Bibelausgaben. Steht dasselbe drin, nur unterschiedliche Zählungen. Aber diese Sonne der Gerechtigkeit ist der Herr Jesus, der sich ja auch in den Evangelien nannte, ich bin das Licht der Welt. Und solange er in der Welt war, war dieses Licht da. Aber dann ging er ja weg. Und damit wurde in dieser Welt Dunkelheit, Finsternis. Aber der Herr wird wiederkommen als die Sonne der Gerechtigkeit. Und hier sagt der Überrest im Gebet, sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung. Und dann wird sein Kommen weiter verglichen, womit?
Mit dem Regen.
Jawohl. Also der erfrischende Regen, der alles eben zum Leben erblühen lässt. Wann ist in Israel die Regenzeit? Vom Herbst an, also nach dem Laubhüttenfest im Oktober. Dann kommt die Regenzeit und der erste Abschnitt der Regenzeit wird in der Bibel genannt, der Frühregen. Und der letzte Abschnitt dann bis April, bis vor dem Passafest hin, das ist der Spätregen. Und der Spätregen bringt dann quasi nochmals so den letzten Kraftschub, damit dann die Gerstenernte im April kommt in Israel. Ja, und so wird also das Kommen des Herrn beschrieben mit dem erfrischenden Spätregen. Also er bringt Licht in die Dunkelheit und er bringt Erfrischung. Und in dem Zusammenhang sagt der Überrest, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Dazu könnten wir einen Vers aus dem Neuen Testament lesen. Der Apostel Petrus spricht dort über die Endzeit, über das Wiederkommen des Herrn und schließt seinen Brief mit diesem Vers. Liest jemand 2. Petrus 3, Vers 18? Jawohl. Also das ist das letzte Vermächtnis von Petrus aus der Todeszelle in Rom. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus, unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und so ist es wichtig, wenn wir eben diese prophetischen Texte lesen, geben wir uns Mühe, die auf die richtige Zeitepoche zu beziehen. Ja? Wir haben gesehen, dieses Bußgebet bezieht sich auf den Überrest Israels in der Drangsalszeit, der aufruft, kommt und lasst uns zu dem Herrn umkehren. Und sie haben die innere Gewissheit, er wird kommen und Licht in die Dunkelheit bringen, also das Licht der Welt, und er wird uns erfrischen, so wie der Spätregen die Natur zum Leben führt. Und da sagen sie, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Aber wir müssen uns immer wieder fragen, was bedeutet das für uns? Und so können wir dieses Gebet natürlich auch ganz persönlich für uns nehmen und so beten, lasst uns den Herrn erkennen, ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis. Und das entspricht genau diesem Aufruf. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wir können kurz diese Stelle noch aufschlagen in Malachi über die Sonne der Gerechtigkeit.
Ich habe noch mal eine Frage.
Das, ja?
Wachsen kann man doch eigentlich nicht machen. Da ist doch irgendwie eine Spannung in dem Wort.
Wachsen, ja. Und trotzdem ist es hier ein Befehl, wachset, ja. Aber wie ist das bei den Kindern? Ich meine, eben die wachsen ja einfach. Und trotzdem können sie etwas dafür. Es gibt gewisse Kinder, die wollen einfach kein Frühstück. Die haben den Eindruck, am Morgen, ich habe keinen Hunger. Und gut, es gibt ja solche, die wachsen sowieso zu schnell. Aber es gibt auch andere Probleme. Unser Jüngster, dem müssen wir sagen, du musst frühstücken. Und da ist es ein Befehl, zu wachsen. Also, es geht, wachsen aber heißt eben, dass wir uns von dem Herrn ernähren, von seinem Wort, dass wir auch jeden Tag neu die Gemeinschaft mit ihm suchen. Und das ist unsere Verantwortung, wo wir beitragen können, dass wir geistlich wachsen. Aber natürlich, das Wachstum selber gibt dann der Herr. Ja, gut, Malachi, bei mir ist es 4, Vers 2. Und diejenigen, die nur drei Kapitel haben, da ist es einfach der Vers 22. Vers 20, liest du gerade? Jawohl, und liest noch den Vers davor, dann wird man klar erkennen, was das bedeutet, diese Sonne der Gerechtigkeit, die kommt.
Denn siehe, der Tag kommt, brennt wie ein Ofen, und es werden alle Übermütigen und jeder Täter der Gesetzlosigkeit zu schuppeln werden. Und der kommende Tag wird sich verbrennen durch der Herr der Herrscher, sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird.
Jawohl, also hier geht es um den Tag, der kommt, der Tag des Gerichts. Das ist das, was an anderen Stellen genannt wird, der Tag des Herrn. Das ist immer die Zeit, wenn Jesus Christus als Richter der Welt kommen wird. Und da wird er kommen als die Sonne der Gerechtigkeit. Er war hier als das Licht der Welt. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Aber nun haben wir gesehen, er, das Licht der Welt, ging weg. In den Himmel, an seinen Ort zurück, um das Wort aus Hosea 5 wieder aufzunehmen. Und damit wurde es geistlich Nacht in dieser Welt. Also die Zeit, kann man sagen, die Zeit der Gemeinde und ihres Zeugnisses hier auf Erden in den vergangenen 2000 Jahren ist eine Nacht. Und darum wird in Philipper 2, können wir das kurz aufschlagen, folgender Befehl gegeben. Philipper 2, Vers 15. Da sagt Paulus zu den Gläubigen der Gemeinde von Philippi.
Damit ihr tadellos...
Vielleicht Vers 14 dazu, Verzeihung. 14 und 15.
Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe.
Jawohl. Also, die Gläubigen werden aufgerufen, eben Gottes Wort zu gehorchen, ohne Murren, ohne zweifelnde Überlegung. Und wenn sie so leben, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechtes, dann leuchten sie als was? Himmelslichter. Das sind Sterne, die in der Nacht leuchten. Und jetzt versteht man auch, warum die sieben Gemeinden in Offenbarung 2 und 3, die werden dort verglichen mit sieben Leuchtern einerseits. Die sind im der Leuchter war im Heiligtum, beziehungsweise die zahlreichen Leuchter im Salomo-Tempel waren auch im Heiligtum. Aber was noch?
Sterne.
Sterne. Die sieben Sterne. Und da sehen wir, dass die Gemeinden wie Sterne in der Nacht leuchten sollen. Das ist ihre Aufgabe. An den Sternen kann man sich orientieren, nicht wahr? Da kann man genau die Zeiten ablesen und man kann sich auch geografisch orientieren. Und so sollen die Gläubigen in der Zeit der Abwesenheit des Herrn eben Orientierung geben. Aber diese Nacht kommt immer mehr dem Ende zu und da haben wir ein prophetisches Wort für die Endzeit in Römer 13. Wie das so üblich ist in der Prophetie, da wird der Leser in einen bestimmten Zeitpunkt in der Heilsgeschichte versetzt und da steht Römer 13, Vers 11 folgendes.
Dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden.
Jawohl. Also, hier wird vorgestellt, dass die bereits weit vorgerückte Nacht, der Tag ist nahe, das ist dann der Tag des Herrn, und dann wird erklärt, wie wir eben leben sollen als solche, nicht als solche, die in der Nacht eben Unrecht tun, in der Dunkelheit, im Verborgenen. Übrigens, dieser Vers 13, der führte zur Bekehrung von Augustinus. Da hat er ein fürchterliches, unmoralisches Leben geführt und seine Mutter Monika hat ja darunter gelitten und lange immer für ihren Sohn gebetet. Und dann eines Tages war er in einem Garten, hatte ein griechisches Römerbriefmanuskript auf den Knien, aber hat nicht gelesen. Und dann hörte er ein Kind im Garten daneben, das einfach so spielte und für sich sang, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, tolle Lege, nimm und lies, nimm und lies. Dann hat er sich gesagt, ich könnte das ja als Aufruf für mich nehmen und hat gelesen. Und dieser Vers hat ihn überführt und seine Sündhaftigkeit aufgedeckt. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Und so kam er dann zur Bekehrung, zum Glauben. Ja, also das Wort hat zu aller Zeit seine Kraft und Bedeutung, aber hier haben wir einen ganz besonders prophetischen Blick auf die Endzeit, die Nacht ist weit vorgerückt und bevor der Herr Jesus kommt als als die Sonne der Gerechtigkeit kommt er?
Als Morgenstern.
Als der Morgenstern. Können wir das aufschlagen in 2. Petrus 2? Verse 19 bis 20.
Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
Jawohl, also noch bevor dann die Sonne erscheint über dem Horizont, geht da der Morgenstern auf, und das ist das Kommen des Herrn Jesus für die Gemeinde. Dass man eben unterscheiden muss von seinem Kommen für die Welt als Richter, wenn er kommt als die Sonne der Gerechtigkeit. Und darum nennt der Herr Jesus sich auch in Offenbarung 22 der glänzende Morgenstern. Können wir es kurz lesen? Offenbarung 22, Vers 16. Jawohl. Also, er sagt das ganz ausdrücklich den Gemeinden, die eben die Hoffnung, die Gemeinde hat die Hoffnung der Entrückung, und der Gemeinde stellt er sich vor als der glänzende Morgenstern. Ja?
Ich habe eine Frage. Warum haben dann die Apostel schon auf das Wiederkommen Jesu gewartet, wenn doch viele Sachen nicht
erfüllt worden sind? Die Apostel haben bereits gewartet auf das Kommen des Herrn, weil der Herr nie einen Zeitpunkt angegeben hat, wann er kommen würde. Und man konnte es auch nie berechnen. Darum hat auch noch in Apostelgeschichte 1, gerade bevor der Herr dann vom Ölberg aufgefahren ist, haben die Apostel gefragt: Stellst du Israel noch in dieser Zeit das Königreich wieder her? Und dann hat der Herr gesagt: Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Und so war es eben der Auftrag der Gläubigen, täglich auf den Herrn zu warten. Weil eben, es waren keine Möglichkeiten da, um zu rechnen. Eines war klar, dass sein Kommen für die Gemeinde musste früher sein, als das Kommen als Sonne der Gerechtigkeit. Das schon. Also der Morgenstern, dass das ein anderes Ereignis ist als das Kommen der Sonne. Aber wie viel der Abstand ist zwischen Entrückung und dem Kommen in Macht und Herrlichkeit, das wird nirgends festgelegt. Jetzt sehen wir im Rückblick, ja natürlich, das rückt immer mehr zeitlich zusammen. Wir sehen bereits, wie Israel zurückkehrt, wir sehen, wie die Endzeitprophetien sich erfüllen. Also die Entrückung ist immer dringlicher. Aber man konnte es nie berechnen. Ja?
Wie damals schon gerungen wurde, wird doch deutlich an Johannes in Kapitel 22, ja, wo Petrus dann sagt: Was soll dieser über den Johannes? Was geht es dich an? Und dann dieses Missverständnis:
Genau.
Lebt noch, wenn ich wiederkomme. Und das war wirklich in dieser Zeit. Da wird deutlich, dass Rinder sagt: Das ist ja ein Missverständnis.
Ja, der Herr sagt ja zu Petrus, der sagt: Was ist mit Johannes? Und der Herr sagt: Was geht es dich an, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme? Ja, aber der Herr hat nicht gesagt, er bleibt, bis ich komme. Und das schreibt dann Johannes auch in Johannes 21, im letzten Kapitel seines Evangeliums, sondern er hat nur gesagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Aber das zeigt, wie da noch ein Fragen war, ja, wird das vielleicht noch zu Lebzeiten von Johannes stattfinden? Und wir wissen ja, Johannes ist der Apostel, der als letzter der Apostel gestorben ist. Etwa im Jahr 100. Und der wurde immer älter und wurde immer älter. Und manche dachten: Oh, ja, jetzt kommt dann der Herr. Aber das war ein Missverständnis, macht das Johannes-Evangelium klar. Der Herr hat das nie gesagt. Er würde in seiner Lebzeit noch kommen. Was man allerdings noch anführen könnte, ist die Frage von Matthäus 16. das muss man als Munition im Sack haben. Weil Gottlose bringen das immer wieder. Also ich habe das erlebt, ja. Da kommt doch das Argument, Matthäus 16, Vers 27 und 28, wer liest?
Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich.
Ja, also hier wird dann behauptet, selbst von liberalen Theologen, seht ihr, Jesus hat sich geirrt. Er meinte, dass noch in der damaligen Zeit dann sein Reich erscheinen würde. Und da steht, etliche, tines im Griechischen kann bedeuten gewisse oder etliche. Also das können einige wenige sein oder ziemlich viele. Also es sind gewisse von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Nun, die Lösung ist ganz einfach. Jetzt muss man weiterlesen.
Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm.
Ja, bis dahin. Also der Herr ist da auf dem Berg erschienen in der Herrlichkeit, die er haben wird, wenn er kommt als die Sonne der Gerechtigkeit. Und darum leuchtet sein Gesicht wie die Sonne. Und so haben diese 3, Petrus, Jakobus und Johannes, die haben das miterlebt und haben ihn eben in der Herrlichkeit seines Reiches gesehen. Jetzt in den Parallelstellen, zum Beispiel in Markus, immer auf diese Ankündigung, dass gewisse das noch sehen werden, kommt der Berg der Verklärung. Nicht wahr? Markus 9, Vers 1, da sagt er, es sind gewisse von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Macht gekommen gesehen haben. Und dann kommt der Berg der Verklärung. Und in der weiteren Parallelstelle in Lukas, gebe ich das auch noch an, in Lukas 9, da sagt der Herr in Vers 27, ich sage euch aber in Wahrheit, es sind gewisse von denen, die hier stehen, welche den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben. Und dann kommt Vers 28, die Verklärung auf dem Berg. Und Petrus, einer dieser Augenzeugen, schreibt in seinem Brief aus der Todeszelle, 2. Petrus 1, können wir das noch dazu lesen? Vers 16, wir hatten ja eben gelesen in diesem Kapitel, aber jetzt schon ab Vers 16.
Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht.
Also Petrus sagt, wenn wir über die Wiederkunft Christi sprechen in Macht und Herrlichkeit, dann haben wir das getan als solche, die Augenzeugen dieser Majestät des Reiches gewesen sind. Und dann spricht er eben von dieser prachtvollen Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung. Und jetzt wird auch klar, warum er dann in Vers 19 sagt, so besitzen wir das prophetische Wort umso befestigter. Das heißt, die Erfahrung auf dem Berg der Verklärung, das war eine Vorschau des messianischen tausendjährigen Friedensreiches. Und das war gewissermaßen wie ein Pfand, das Gott den Gläubigen gegeben hat, um zu zeigen, dass alles kommt noch. Der Messias ist jetzt gekommen, um zu leiden, noch nicht zum Herrschen. Aber sein Kommen als Herrscher, das ist nur eine Frage der Zeit. Und diese Erfahrung auf dem Berg der Verklärung war also ein ganz wichtiges, eine wichtige Bestätigung, dass dieser Aspekt des kommenden Reiches, dass der noch aussteht. Und darum sagt Petrus, jetzt haben wir dieses prophetische Wort umso befestigter. Einerseits, weil Gott es schon im Alten Testament verheißen hat und zweitens, weil er es uns durch diese Schau auf dem Berg nochmals bestätigt hat. Und wir sollen auf dieses prophetische Wort achten wie auf eine Lampe an einem dunklen Ort. Wir sind jetzt in der Nacht, bis der Tag anbreche und davor eben noch der Morgenstern kommt, die Hoffnung für die Gemeinde. Und so sehen wir, dass auch dieser scheinbare Widerspruch sich ganz klar auflösen lässt. Das war gemeint. Und wichtig, diese drei Zeugen, Jakobus, Petrus und Johannes, die hatten also dieses besondere Zeugnis von dem kommenden Friedensreich als Augenzeugen. Und jetzt versteht man auch besser, warum dann bereits in Apostelgeschichte 12, also ganz am Anfang des christlichen Zeugnisses, hat Herodes den Jakobus umgebracht. Apostelgeschichte 12. Jetzt gab es nur noch zwei Zeugen von diesem Ereignis. Nicht wahr? Das Alte Testament sagt ja schon, dass das Zeugnis von zwei oder drei Zeugen ist das Minimum für ein glaubwürdiges Zeugnis. Und jetzt starb dieser Jakobus und dann hat Jakobus auch noch Petrus festgenommen und wollte ihn auch umbringen. Dann hätte er schon den zweiten Zeugen des Reiches umgebracht. Aber dann kam diese wunderbare Befreiung durch einen Engel aus dem Gefängnis. Und der Dienst des Petrus musste weitergehen, sodass Petrus und Johannes noch weiter von diesem Ereignis Zeugnis abgelegt haben, bis dann schließlich im Jahr 67 Petrus auch heimgehen musste, getötet durch Kaiser Nero. Und davor hat er gar noch den Petrusbrief geschrieben und nochmals das Zeugnis von dem Berg da abgelegt. In seinem Testament, kann man sagen. Und dann blieb noch Johannes bis ins Jahrhundert und ist auch heimgegangen. Und der Herr ist noch nicht gekommen. Und was blieb? Gott hat sein Wort so formuliert, dass die Gläubigen eben jeden Tag zu allen Zeiten den Herrn erwarten konnten. Und das sollte eben ihr Leben prägen. Was ist wichtig und was ist unwichtig? Im Licht der Wiederkunft Christi. Und heute leben wir in einer ganz speziellen Zeit, weil wir sehen, ja, die Prophetie, die zusammenhängt mit dem Kommen des Herrn als Sonne der Gerechtigkeit, die ist so weit fortgeschritten erfüllt, der Richter steht vor der Tür, aber dann wissen wir, in dem Fall der Morgenstern noch davor. Dann, dadurch wird das Kommen des Herrn für die Gemeinde umso dringlicher. Aber wir können auch nicht rechnen und wir sollen den Herrn jeden Tag erwarten und unser Leben auch in dieser Erwartung ausrichten. Ja? Es ist eben ja beides wichtig, das Subjektive und das Objektive. Nicht wahr? Die israelitischen Kinder, die mussten zum Beispiel fragen, was bedeutet das und das? Lesen wir im Buch Josua. Und an einer anderen Stelle stellen sie die Frage, was bedeuten euch diese Steine? Ich erkläre jetzt nicht den Zusammenhang. Aber interessant sind diese zwei Fragestellungen von Kindern gegenüber den Israeliten. Was bedeuten diese Steine? Und an einer anderen Stelle, was bedeuten euch diese Steine? Und das ist wichtig, Wir müssen unseren Kindern biblische Wahrheiten weitergeben, als objektive Wahrheiten. Aber das reicht nicht. Es ist auch ganz wichtig, dass Kinder fragen können, was bedeuten euch diese Dinge? Und dass Eltern ganz subjektiv erzählen können, was das für ihre Herzen bedeutet. Und jetzt eben Petrus formuliert das so, der Morgenstern in euren Herzen aufgehe. Das heißt, dass diese Wahrheit des Wiederkommens des Herrn für die Gemeinde, noch bevor die Gerichte toben, das ist etwas, was in unseren Herzen drin ist. Und wenn das in Erfüllung geht, die Entrückung geschieht, dann geht gewissermaßen der Morgenstern in unseren Herzen auf. Es ist beides wichtig, dass wir an den Wahrheiten als objektive Tatsache festhalten, aber wir müssen auch den subjektiven Bezug machen, was diese Dinge für uns, für unsere Herzen bedeuten. Ja, dann wollen wir noch beten zum Schluss.